Es ist wieder Freitag und es ist Zeit für die 5. Episode des Triathlon Chat mit Nick und Nils hier auf Pushing Limits. Nick, der Podcast hat heute irgendwie eine spannende Wendung bekommen, oder?
Ja, also nicht nur, dass wir über Arizona und Cozumel nochmal ganz kurz am Anfang gequatscht haben, was da am Wochenende passiert ist. Über Hölzchen und Stöckchen, sagt man, glaube ich, sind wir dann zum Thema Motivation, Sportpsychologie und sowas gekommen. Also genau unser Fachbereich, wo wir zwei Spezialisten drin sind. Nils durch Herleitung, ich durch die YouTube Academy. Und wir sind zum Schluss gekommen, dass, nachdem wir eine Dreiviertelstunde darüber philosophiert haben, dass wir da unbedingt nochmal Unterstützung von einer Fachfrau, Fachmann in einem der nächsten Podcasts brauchen, um diese Theorien, die wir aufgestellt haben, zu validieren.
Ich habe auch ein paar Sachen aus der Praxis reingebracht. Also ich glaube, das
Zuhören lohnt sich. Ein paar Sachen, die wirklich auch stimmen.
Ja, Zuhören lohnt sich auf jeden Fall. Auch wieder ein paar gute Geschichten aus der Vergangenheit dabei, die mich immer noch 20 Jahre später beschäftigen. Und ich glaube, alle, die jetzt so ein kleines Motivationsloch haben, werden Spaß an dieser Episode haben.
Ja, und vielleicht haben wir Nils dazu überredet, den Hamburg-Marathon zu laufen. Auf Bestzeit in 2:20.
Deswegen jetzt harter Cut und rein in den Podcast.
Ja, erstmal noch nicht rein in den Podcast. Du bist wieder eine Runde zu schnell, Nils. Wir gehen jetzt erstmal rein in die Werbung.
Ah, ich bin noch nicht eingespielt. Das ist das Problem.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Chor, unser Presenter. Und Nils, ich sag's dir, es ist eine Hassliebe bei mir. Aber ich berichte in diesem ersten Podcast schon, dass die Ironman-Intervalle schon nach 3-mal Hitzetraining bei mir gestern mit sehr niedrigen Pulswerten absolviert wurden und du mir schon gesagt hast, ja, ab Woche 2, 3, da wirst du vielleicht dann auch nochmal feststellen, dass die Wattwerte ein bisschen hochgehen, weil die Erfahrung hast du mit deinen Athleten gemacht, mit Hitzetraining.
Tatsächlich, das hat wirklich gut funktioniert. Also auch jetzt Hamburg war Proof of Concept, kann man sagen. Bei den Athleten, die es gemacht haben, hat es wirklich herausragend funktioniert. Und gerade die Athleten, die sich jetzt in Hamburg für Hawaii qualifiziert haben, für die bekommt das dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, denn ihr werdet vermutlich im September sehr, sehr viele Trainingsstunden hier in Deutschland machen, wo die Bedingungen nicht mehr so sind, wie sie dann im Pazifik sein werden. Also da hat dann natürlich das Thema Hitzetraining nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es nicht primär um die Performance-Steigerung, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ihr halt am Tag X in Kona abliefern könnt unter Bedingungen, die ihr hier nicht vorfinden werdet. Und da hat Hitzetraining dann einfach wirklich nochmal eine andere Bedeutung. Und ja, die vorhaben, in Kona zu starten, die sollten sich mit dem Thema unbedingt mal auseinandersetzen. Es funktioniert, es macht absolut Sinn und meiner Meinung nach ist Core da wirklich unabdingbar, um das Hitzetraining so zu steuern, dass man nicht überzieht, weil die Gefahr ist groß.
Die Gefahr ist super groß und ich habe es ja jetzt bei mir auch gemerkt, dass es ultra wichtig ist, dass man da in den richtigen Zonen wirklich unterwegs ist. Und bei mir ist sogar so, ich habe die Sessions bei dir nicht, die du aufgeschrieben hast, nicht ganz durchgekriegt, sondern ich habe dann einfach mich danach noch 10 Minuten passiv hingesetzt in diesem Hitzesuit und bin in den richtigen Bereichen geblieben. Und das ist eben auch so, das kannst du nur überwachen, wenn du den Sensor hast, sonst ist das halt eine Blackbox, die du da irgendwie betreibst. Wenn ihr es mal auschecken wollt, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und mit dem Code 10 CorePL, CorePL groß geschrieben, kriegt ihr 10% Rabatt auf den Core 2 Sensor, limitiert auf einen pro Kunden und das Ganze gilt nur noch bis zum 30. Juni. Also da schnell sein, alle Infos nachlesen und einfach mal ausprobieren, weil, ja, ich sag's euch, wie es ist. Das Training für mich ist sehr, sehr hart. Nils hat gesagt, der hat Athleten, denen macht's gar nichts aus. Findet raus, wie es bei euch ist, aber es bringt nicht nur was für heiße Rennen, sondern in Hamburg Top-Performances und Hitze war da jetzt nicht gerade, Nils.
Nee, definitiv nicht. Und ganz wichtig auch für die, die in Frankfurt starten und die dann sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren. Da ist dann der Rolldown und das Einschreiben für Hawaii am 29. Hawaii ist nicht günstig. Also ich glaube, ich würde strategisch, wenn ich vorhabe, mich für Hawaii zu qualifizieren, den Core-Sensor jetzt schon bestellen und die 10% nutzen, denn wenn man sich am Montag für Hawaii angemeldet hat, dann am Dienstag gleich die nächste Investition zu tätigen, das tut, glaube ich, mehr weh, als so selbstbewusst zu sein, zu sagen, okay, ich schaffe das, ich hole mir jetzt den Core-Sensor und dann habe ich ihn schon, dann tut das nicht, fühlt sich nicht so hart an,
wie jetzt, sich für du solltest Hawaii im Marketing anmelden. Arbeiten, also rein in den Podcast.
Werbung Ende. Da sind wir im Podcast drin nach der Werbung und Nils, ich habe schon wieder vergessen,
Episode 5. Wir machen den ersten Monat voll. November ist, Haken dran. Wahnsinn.
Stimmt. Ja, der wird erledigt. Der letzte Podcast im November. Ist aber auch knapp, ne? Nächsten Freitag ist erst 2. Dezember. Also,
ja, trotzdem.
Ganz kurz abgehakt mit Episode 5 schon. Ja, Wahnsinn. Wollen wir nochmal kurz so übers Wochenende sprechen, so ganz kurz. Ich glaube, müssen wir einmal über die Rennen in Arizona und Cozumel.
Ja, unbedingt, würde ich sagen.
Bevor es dann hier weitergeht im Text.
Hast du es verfolgt oder warst du am Wochenende off Triathlon quasi?
Nee, ich habe es verfolgt. Ich habe erst, Arizona gab es ja auch einen Livestream und da habe ich gedacht, ich schalte mal immer wieder rein. Aber Arizona ist so... Ja, auch von der Strecke, was man am Livestream gesehen hat. Also das war jetzt nicht so spannend. Und als dann direkt zu Anfang schon Joe Skipper nach vorne gefahren ist und irgendwie nach Kilometer, 15, die Führung übernommen hat, da habe ich den Livestream ausgeschaltet und habe gedacht, ja, das Ding hier ist gegessen. Ich schaue mir das immer nur noch am Tracker an und schaue, was die Deutschen machen. Also Ruben in Arizona und in Cozumel Felix Henschel und Svenja Tös und Anne Reischmann und habe dann immer so zwischen den verschiedenen Rennen im Tracker hin und her geswitcht. Aber Arizona war für mich schon dann relativ klar, dass der Hogan Hauck den Skipper jetzt da schön wegzieht und dass der Skipper dann wieder einen starken Marathon läuft. Und das Ding war mir ab Kilometer 15 oder wann auch immer er vorne war, ich weiß es nicht ganz genau, relativ schnell war klar, okay, das Ding ist gegessen hier heute.
Ja, ich habe halt schon noch geguckt, weil ich fand den Kampf um Platz 2 war halt mega spannend. Also das war wirklich, genau wie du gesagt hast, also ich fand es erstmal sehr faszinierend, wie schnell sowohl Skipper als auch Sam Long geschwommen sind. Also die waren ja wirklich direkt an der Gruppe auch um Ruben dran. Also vorne ist ja ein US-Amerikaner rausgeschwommen mit Ben Knut. Und dann war eigentlich die Gruppe, wo dann halt, wie gesagt, Hogan Hauck, Long, Skipper alle zusammen waren. Also da hätte ich schon gedacht, dass die vielleicht noch ein bisschen mehr verlieren. Und dann ist ja Skipper nach vorne gefahren mit Hogan Hauck. Was mich dann so ein bisschen überrascht hatte, war, dass Ruben entweder bewusst nicht mitgefahren ist, weil er sein eigenes Ding machen wollte, was am Ende ja auch belohnt wurde, oder vielleicht auch wirklich nicht mitfahren konnte, weil er war ja an Skipper dran.
Nee, da habe ich die Insight schon. Also das war genau der Plan. Er wollte halt nicht nochmal so ein Rot kreieren, ne, wo er dann als erster vom Rad steigt und yippie, alles geil und dann das Ding irgendwie nach Hause geht. Sondern es gab klare Wattvorgaben, an die er sich halten wollte und das hat er auch gemacht. Und dementsprechend hat er einfach mal wieder endlich mal ein solides Rennen hingestellt, was natürlich hinten raus auch wieder super hart war. Kann ich auch schon vorwegnehmen. Er hat mir noch auf Insta geschrieben, was eine harte Scheiße. jetzt fällt mir das wieder auf. Ich habe Nachrichten bekommen von jemandem, der den Podcast immer mit seinem Sohn im Auto hört. Und jetzt darf er den nicht mehr hören, weil ich so oft Scheiße sage.
Oh, shame on you.
Ist das schon wieder passiert?
Ja, da sieht man
Scheibenkleister.
Das, da sieht man, dass ich Scheibenkleister.
Das war jetzt zweimal.
Das S-Wort.
Ja, das war jetzt zweimal. Ich versuche mich ab jetzt zu bessern und sage das nicht mehr. Also ich habe ja so ein paar Wörter. Ich habe auch schon mal eine, das war glaube ich vorige Woche, da kam auch eine ähnliche Mail, da war es aber nicht Scheibenkleister, sondern da war es Mega. Also ich darf nicht so oft Scheibenkleister an Mega sagen.
Ja, Mega darfst du sagen, du sagst ja immer geil, geil, geil. Das ist ja dein Wort eigentlich.
So, oder war es geil? Kann auch sein.
Ja, es war definitiv geil. Mega ist okay. Also ich meine, ich weiß es ja, mit einem 5-1/2-Jährigen sind das ja genau die Worte, auf die ich auch immer achten muss. Und
deswegen bist du so gut da.
Ja, na klar, das ist einfach nur Learning by doing. Und wenn Kasper Papa, dann jetzt auch Papa, irgendwie, oh Papa, das ist ja geil, dann denke ich mal, oh Kasper, komm, das hört sich echt asozial an. Also Asi sage ich dann natürlich auch nicht. Aber deswegen versuche ich da schon ein bisschen drauf zu achten. Aber also gut, ich werde dich dann, das gibt dann immer so einen Piepton, wenn du jetzt entsprechend was sagst. Aber nee, um zurückzukommen, schnell die Brücke zu schlagen, finde ich cool, weil das war auch so ein bisschen das, was ich gedacht habe. Als ich dann halt gesehen habe, dass Skipper vom Ruben wegfährt, habe ich schon gedacht, der will das jetzt schlauer machen. Der hat Lust, da ein solides Rennen zu machen. Und hat man ja nachher auch beim Marathon gesehen. Klar, Ironman ist immer hart. Ich glaube, er ist eine 2,57 hinten raus gelaufen, hat zu Platz 6 gereicht, hat sicherlich ein bisschen gehofft irgendwie auf die Top 5. Das ist ja immer so das Minimalziel für die Profiathleten. Aber genau wie du gesagt hast, ich meine, das war jetzt seine zweite Langdistanz, das Ding anständig zu Ende gebracht. Was ich krass fand, waren die Zeitabstände. Also gerade auch, wenn wir dann nochmal auf Cozumel zu sprechen kommen. Also da war wirklich, ich glaube, Ruben war 25 Minuten oder so hinterm Skipper. Also das war wirklich mal so ein Rennen, wo einfach mehr oder weniger jeder das Rennen für sich gemacht hat. Und weswegen ich es bis zum Ende geguckt habe, war, weil ich großer Fan vom Christian Hogenhauck bin. Ich habe den ja ein paar Mal schon live an der Strecke verfolgt, sowohl auf Lanzarote letztes Jahr als dann auch in Frankfurt. Und das ist ja so ein Typ, der auch so typisch Skandinavier halt einfach sein Rennen macht, seine Wattvorgaben hat, vorne rausfährt und dann eigentlich immer so einen starken, soliden Marathon läuft, der jetzt halt immer in Anführungsstrichen langsamer ist als Viererschnitt. Also er rennt jetzt nie irgendwie eine 2,45, 2,44, aber rennt dann halt auch ganz häufig so um eine 2,50 rum, 2,52 und den läuft er dann halt auch mega solide durch. Und er ist dann ja mit Skipper zusammen vom Rad gestiegen. Skipper hat ihn dann relativ spät erst eingeholt, ich glaube wirklich so bei Kilometer 7 oder 8, ist dann kurz mit ihm mitgelaufen und ist dann, wie du gesagt hast, davongelaufen. Und was halt mega spannend war, war halt einfach dahinter Ben Knut bei seiner Ironman-Premiere. Und was mich noch mehr beeindruckt hat, Matt Hansen. Und der ist halt einfach unfassbar gelaufen. Also der ist ein 2,35er Marathon.
Aber der läuft immer, also gefühlt immer unter 2,40 oder eine 2,41 ist so das Langsamste, was der überhaupt laufen kann.
Brutal.
Das ist so.
Brutal. Und vor allem, sieht immer aus wie so ein 1000 Meter Intervall, weil der halt echt auch im Oberkörper, also Ökonomie geht anders. Riesenlange Schritte, also auch Schrittfrequenz.
4 Meter Schritte.
Ja, absolut. So Sprung. Der macht eigentlich 42 Kilometer Sprungläufe, der Kerl. Und ist aber halt einfach.
Der hat aufgepasst bei deinem Lauf-ABC.
So läuft er. So läuft er halt einfach dann im 3,35er Schnitt durch. Also echt faszinierend. Oder 3,40er Schnitt pro Kilometer. Und es wurde halt so unfassbar eng zum Ende raus. Also sowohl Platz 2, 3 und 4 war innerhalb von einer Minute, ich glaube, bei Kilometer 34. Und es gab halt zwei Slots. Joe Skipper war ja schon qualifiziert durch seinen Sieg beim Ironman Wales. Und das tat mir dann halt für Christian Hogenhauck wirklich so leid, dass er da kurz vorm Ziel bei Kilometer 35 überlaufen wurde von den beiden. Und dann war es halt auch noch ein krasser Fight zwischen Ben Knut und Matt Hansen. Und Matt Hansen ist ja nachher auch noch richtig dicht auf Joe Skipper aufgelaufen. Und dadurch, dass ich es halt zu Ende gesehen habe, habe ich mir dann auch die Interviews angeguckt. Die waren alle drei völlig fertig, also krass fertig. Und Joe Skipper sah halt auch die ganze Zeit eigentlich mega kontrolliert aus und hat dann halt im Ziel erzählt, dass er wirklich dermaßen gestruggelt hat die letzten 7 Kilometer und einfach nur der Ziellinie entgegengesehnt hat. Hat auch angefangen zu heulen beim Interview mit Mike Riley. Ich denke nicht, es lag daran, weil Mike Riley seinen letzten Ironman übertragen hat, sondern weil er einfach echt platt war. Ben Knut auch. Und das fand ich halt auch krass im Nachhinein. Hat Ben Knut dann noch geschrieben, wie ihm dieses Rennen Spaß gemacht hat. Und der war halt im Ziel einfach krass fertig. Also es war wirklich unglaublich. Und da habe ich nur gedacht, das sind halt einfach, ja, so müssen die Jungs geschnitzt sein aus dem Holz, wenn du so im Ziel bist und am nächsten Tag schreibst, wie viel Spaß dir das gemacht hat, so ans Limit zu gehen. Also das war wirklich sehr beeindruckend. Deswegen habe ich halt bis zum Ende gefightet oder geguckt, weil ich halt einfach diesen Fight um Platz 2, 3 und 4 so mega spannend fand. Und dann eine ganz interessante Side-Note auch bei der Siegerehrung. Müsste man mal gucken, vielleicht gibt's ja auch irgendwelche Nerds in der Community, die das kommentieren können. Es war ein Podest, wo weder ein Nike noch ein Essex-Schuh zu sehen war. Ich weiß nicht, ob es das in diesem Jahr schon mal gegeben hat, dass krass, wirklich drei Leute oben standen. Und es waren wirklich nur Hoka und On. Also man sieht, die Marken haben jetzt irgendwie mehr oder weniger alle gleichgezogen. Denn normalerweise ist ja immer safe beim Ironman auf den ersten drei zumindest ein Nike oder ein Essex dabei. Und müsste man vielleicht wirklich mal gucken, wer Bock darauf hat, wer so ein bisschen Schuhnerd ist, um das herauszufinden, ob das wirklich der erste Ironman war, wo keiner dieser zwei Marken oben auf dem Podest stand. Also das fand ich schon ganz
aufwendig. Ja, seit der Erfindung der Carbon-Geschichte.
Ja, 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 klar, ja, ja, logisch. Also jetzt die letzten 2, 3 Jahre. Also das war schon ganz, ganz auffällig. Und fand ich halt echt, ja, fand ich ein mega spannendes Rennen. Und aus deutscher Sicht, Ruben, also wirklich Hut ab, sauber durchgezogen, 6. Platz. Wird, glaube ich, schon dann auch mit dem Grinsen in den Flieger gestiegen sein und zurückgeflogen sein nach Deutschland, nach der US-Tournee quasi. Und in Cozumel, da war es ja anders. Da waren,
ich grätsche nochmal schnell rein. Ich habe noch eine zweite Zwischennot. Also auch von meiner Seite nochmal Respekt für Ruben, dass er sich da so zurückgehalten hat. Einmal Skipper fahren lassen und dann war er noch mit Sam Long zusammen, den er auch hat fahren lassen, der dann ja aber beim Laufen komplett explodiert ist. Ja. Was Ruben, glaube ich, um alles in der Welt vermeiden wollte und dann beim zweiten Ironman das Ding jetzt vernünftig ins Ziel bekommen hat, soliden Platz gemacht hat. Also das ist doch jetzt mal sowas, was du auch letztes Mal angesprochen hast. ne, zurückhalten, einfach mal das Ding ins Ziel bringen, und das ist jetzt was, wovon er auch aufbauen kann, was ja genau der richtige Weg ist und cool ist, also spannend, was da noch kommt. Und die Side Note, die ich noch hatte, auch passend zur letzte Woche zu unserem Recovery Race, das hat ja Joe Skipper direkt eingeleitet, der hat aber Recovery Race wirklich ernst genommen, sondern der ist am nächsten Tag, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast bei ihm auf Insta, er hat eine Biermeile ins Leben gerufen und hat da mit irgendwelchen Locals eine Biermeile gemacht und ist gegen die geraced.
Ach guck mal, das sind wieder die Engländer. Geil. Sensationell. Das ist einfach ein cooler.
Einen Tag nach dem Ironman hat er eine Biermeile gemacht mit Bier trinken und all out laufen. Ja, also
ja, einfach echt coole Typen. Genau. Und wen wir da auch nicht vergessen dürfen, wo du es gesagt hast, durchgefightet, Fabi Reuter. Der ja vorher geschrieben hatte, dass er an einem guten Tag durchaus auf die Top Ten spekuliert und der aber die Härte des Ironman echt gespürt hat. Der hat mir hinterher auch nochmal geschrieben, weil ich ihm zum Finish gratuliert habe. Der hat halt auch gesagt, ganz klar war für ihn, dass er das erste Ding durchziehen will, und der hatte wirklich einen verdammt harten Tag. Also ich weiß gar nicht, ich habe nachher den Split nicht mehr angeguckt, aber ich glaube, also weiß ich nicht, 3,30er Marathon oder 3,35er, also wahnsinnig viele Gehpausen, aber ja, er wollte das Ding halt unbedingt durchziehen. Also Respekt auch an dieser Stelle, denn ich glaube, das Schlimmste ist wirklich, mit dem DNF in die Offseason zu starten. Da grübelt man dann halt einfach die ganze Zeit und hat halt einfach ja wirklich keine guten Off-Season-Wochen und Monate, weil man dann doch denkt, hätte ich es nicht vielleicht doch durchziehen können. Und das ist ja dann immer so ein bisschen die Frage. Klar, aus Profisicht muss man auch überlegen, macht es vielleicht Sinn auszusteigen, um in den nächsten 2-3 Wochen ein anderes Rennen zu machen, wenn man noch reinkommt. Aber jetzt, wo die Saison ja wirklich vorbei ist, abgesehen von morgen, beziehungsweise Erscheinungsdatum heute, Ironman Israel, ist ja jetzt wirklich nichts, wenn man nicht den Aufwand betreiben will, nach Australien zu fliegen. Und da ist es dann natürlich schon so, dass man sich, glaube ich, ja, einen Gefallen tut, wenn man das Ding irgendwie durchzieht, weil man halt einfach besser schlafen kann, auf gut Deutsch. Und Fabi, also Glückwunsch an dieser Stelle zum ersten Ironman-Finish, und beim nächsten Mal geht's mit Sicherheit ein bisschen schneller als beim ersten Mal. Also insofern passt das schon ganz gut. Ja, und es müssen, glaube ich, auch echt harte Bedingungen gewesen sein, weil es hat, glaube ich, brutal geblasen auf dem Rad. Also es war echt abartiger Wind, und das erklärt dann halt einfach auch, warum die Zeitabstände so riesengroß gewesen sind, weil halt wirklich jeder für sich gefahren ist. Klar, vorne hattest du irgendwie ein Duo, dahinter ist dann Ben Knut alleine gefahren, mit Hansen hat dann irgendwann Ben Knut fahren lassen. Und das ist, da sieht man dann halt einfach, es war echt ein stacked field, wie man im Englischen sagt. Also einfach eine sehr hohe Dichte auch bei den Profis. Und Platz 1 bis 6, irgendwie knappe halbe Stunde, das ist halt brutal, was das für Zeitabstände sind. Wenn man dann halt einfach mal weiter südlich guckt, nach Mexiko, Cozumel, da war, glaube ich, zwischen Platz 1 und 10 oder zwischen Platz 1 und 8, glaube ich, 10 Minuten. Also da war es wirklich komplett anders. Und aus deutscher Sicht hatten wir schon so ein bisschen spekuliert. Felix Henschel hatte ja angekündigt, dass er irgendwie aufs Treppchen schielt oder vielleicht sogar Hawaii-Quali, was hätte Top 2 bedeuten müssen. David Sovia war ja Dritter beim Ironman Vittoria Kastreis.
Dominik.
Ja. Hat da die Quali ganz knapp verpasst, die Hawaii-Quali, und hat mit Sicherheit auch auf dem Treppchenplatz geschielt, hat das Ding durchgezogen, ist am Ende, glaube ich, Siebter geworden. Habe ich jetzt leider gar nicht im Kopf, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich meine Siebter oder Achter.
Aber du bist richtig, ist ja Siebter.
Siebter geworden, genau, aber halt auch, genau. Laufleistung war jetzt nicht vergleichbar mit der, die er in Spanien gezeigt hatte. Da ist er halt einen phänomenalen Marathon gelaufen, aber wie gesagt, Top 7.
2,56, also immer noch solide jetzt, ne?
Genau, Anne Reischmann mit Sicherheit auch mit Svenja Tös zusammen mit Hoffnung Top 3 gestartet. Dann undankbare Vierte geworden, hat, glaube ich, auch die Realität des Marathons kennengelernt.
Ja, lange auf 2 gelegen, hinter Lisa Nordeen, die auch richtig hochgegangen ist, mit, keine Ahnung, was hat sie mal zwischendurch, 14 Minuten Vorsprung oder sowas. Ist dann auch noch beim Laufen richtig explodiert. Aber das ist natürlich auch so Cozumel. Svenja Tös ist auch nach Hause gegangen, hatte auch Schwierigkeiten. Das ist halt diese Hitze, die dann da ist. Wenn es dich aufstellt, dann stellst du dich halt auch so auf, dass du da nicht von zurückkommst und dich nicht von erholst. Und genauso bei Felix, dann kann man wahrscheinlich auch, oder hat er auch schon im YouTube-Video, glaube ich, ein langes gemacht, über die Gründe geredet. Ich habe es mir noch nicht ganz angeschaut, aber mal so ein bisschen reingeseppt. Und ja, ist halt dann auch natürlich die Frage, ist das die richtige Strecke dann auch für ihn, die Hitze und Laufen und sowas? Würde ich sagen, ja, definitiv. Und auch Schwimmen ist für ihn geil mit der Strömung. Aber natürlich darf man auch nicht vergessen, das ist halt 180 Kilometer komplett flach, was ihm als kleiner Leichtathlet dann wieder nichts entgegenkommt. Und in der Gruppe, wo er war, musste er, glaube ich, auch relativ, zumindest was ich auf Bildern gesehen habe, viel vorne fahren und arbeiten. Und dann ist natürlich die Frage, ist das dann halt ein bisschen zu viel, dass dann, ich glaube, Rücken und Hüfte war bei ihm zu, dass dann halt einfach dann mit der Hitze zusammen und vielleicht ein bisschen über den Verhältnissen fahren müssen, dass man da in Schlagdistanz bleibt, um eben dieses Ziel Hawaii-Quali nicht aus den Augen zu verlieren, dann einfach dieses kleine bisschen zu viel ist. Das ist ja immer ein Ritt auf der Rasierklinge, so ein Ironman. Vor allem, wenn man da natürlich Ziele verfolgt, die man irgendwie erreichen will. Und ja, da hat es dann leider bei Felix nicht geklappt. Wenn er ja da ein bisschen entspannter durchs Radfahren gekommen wäre, beim Laufen ist er halt immer eine Macht. Aber ein Ironman gehört halt dann irgendwie Schwimmen, Radfahren, Laufen dazu und alles hinzubekommen und die Bedingungen alles hinzubekommen. Und das hat man in Cozumel bei ganz vielen Leuten eindrucksvoll gesehen, dass das ja dann doch nicht so eine leichte Nummer ist, wie Blumi da letztes Jahr irgendwie gezeigt hat.
Nee, also ich war auch total überrascht, weil eigentlich ist, also ich glaube, die Leute unterschätzen auch, wie hart es ist, wirklich 180 Kilometer flach Rad zu fahren. Also es ist in Arizona, es ist ja genau das Gleiche. Und du musst halt einfach Watt produzieren. Also du musst echt ein Powerhorse auf dem Rad sein, um diese Watt zu produzieren, weil natürlich Last-Kraft-Verhältnis auf einer flachen Radstrecke abnimmt. Und ich glaube, wenn du Strecken hast wie Roth oder auch Rapperswil, wo er letztes Jahr ja auch extrem stark war, da kann er natürlich mit seinem leichten Gewicht punkten. Also die Anstiege, da kannst du dann immer mal aus dem Sattel gehen und da hast du dann immer einen riesen Vorteil, wenn du 64, 65 Kilo wiegst im Vergleich zu den Athleten, die 75 Kilo wiegen. Aber halt 180 Kilometer flach drücken und danach dann noch einen schnellen Marathon laufen, das ist halt was komplett anderes und das kann ich mir vorstellen, ist ihm so ein bisschen zum Verhängnis geworden. Und wenn du dir mal die Leute anguckst, die halt in Cozumel normalerweise vorne sind, ob wir jetzt Fans sind oder nicht, aber auch ein Michi Weiß, das ist ja auch einer, der ist auch schwer. Das ist auch einer, der legt sich dann auf einen Aufsatz und drückt dann da halt einfach die Watt durch. Und Jan van Berkel hat es ganz schlau gemacht, der war ja am Anfang vorne mit dabei, hat dann aber die Gruppe vorne fahren lassen, die ja alle explodiert sind, außer Ditlev. Und ich glaube, der Brasilianer, der nachher Dritter geworden ist, der war auch in der Gruppe drin, aber Jan van Berkel hat sich wirklich beim Radfahren komplett zurückgehalten und ist dann mit dem schnellsten Marathon noch auf Platz 2 vorgelaufen, hat sich die Hawaii-Quali geholt. Das ist ja auch kein... Ja,
nur 2,39 dahinter, ne? Also es war mit Ditlev noch knapp. Der hat auch ganz schön gelitten nach der langen Saison.
Absolut, ja. Und Jan van Berkel ist ja jetzt auch kein absolutes Leichtgewicht. Also das ist jetzt kein großer, schwerer Athlet, aber der ist ja trotzdem auch, der wiegt ja mit Sicherheit auch seine 73 Kilo, 72 Kilo würde ich jetzt sagen. Also der produziert auch ordentlich Watt oder kann ordentlich Watt produzieren. Und ich glaube, viele unterschätzen wirklich, wie schwer das ist, 180 Kilometer einfach nur zu drücken. Aero-Position, Kopf runter und dann Watt produzieren. Und das ist dann eigentlich auch klar, wenn du dann halt hörst, Hüfte, Rücken, dann denkt man schon so, naja gut, wahrscheinlich war das dann doch einfach zu viel und ich habe es jetzt nicht verfolgt. Aber wie du gesagt hast, wenn er viel vorne gefahren ist, um halt die Lücke nach vorne nicht zu groß werden zu lassen, da musst du dann halt deinen Preis zahlen. Und dann kommt halt die Luftfeuchtigkeit hinzu, die Hitze, das ist dann natürlich doch auch nochmal was anderes und das hat die Anne vermutlich auch gespürt. Und beim Frauenrennen war es ja wirklich krass, Lisa Nordin wurde ja nachher noch abgefangen von der Spanierin, ja, die einen phänomenalen Marathon gelaufen ist, vorne dann das Rennen gewonnen hat. Und auch die Dritte ist ja auch noch auf eine Minute an Lisa Nordin rangelaufen. Also die hätte, wenn es ganz...
Das war noch richtig, richtig knapp.
Richtig, richtig knapp. Also wenn es ganz fies gewesen wäre, hätte sie dann sogar noch den Hawaii-Slot verpasst. Und das wäre natürlich schon hart gewesen, wenn du das Rennen mehr oder weniger den ganzen Tag anführst und dann auf den letzten Kilometer abgehangen wirst. Ich denke, sie wird das auch so ein bisschen wurm, dass sie den Sieg verschenkt hat, so wenn man das so sagen darf. Aber im Nachhinein wird sie sicherlich super happy sein, dass sie Zweite geworden ist, die Hawaii-Quali geholt hat.
Hawaii-Quali in der Tasche.
Ach, total. Ja,
ich denke, auch darum ging es ihr.
Absolut. Genau. Aber trotzdem, wenn du natürlich schon am Sieg schnupperst, dann willst du das Ding natürlich zu Ende bringen. Und ich meine, Lisa Nordin, die hat es in London schon gemerkt. Das war ja dieses phänomenale Rennen. Diejenigen von euch, die noch nicht so lange dabei sind, die sollten mal schauen, das Olympische Rennen von London. Das war wirklich unfassbar. Nicolas Spirik und Lisa Nordin halt ein extremes Sprintfinish. Ich glaube, man kann einfach nicht sagen, wer gewonnen hat. Letztendlich ist Nicolas Spirik Olympiasiegerin geworden. Aber die waren wirklich mehr oder weniger gleich auf. Da hätte vielleicht das IOC mal 2 goldene Medaillen raushängen sollen. Aber unglaublich spannendes Rennen. Und ja, ist natürlich schon wieder so Runner-Up-Plays. Aber ich glaube, wie du sagst, sie wird happy sein. Und ja, wird, glaube ich, mit gutem Gewissen in die Offseason gehen und vielleicht können wir das auch als Switch nutzen, nach Israel zu gehen, denn da findet ja das Race statt, was aus deutscher Sicht, glaube ich, mega spannend ist und eine, die sich das auch,
absolut, absolut,
auch, glaube ich, genau so auf die Fahne geschrieben hat, nämlich zu sagen, ich möchte nicht mit dem DNF in die Offseason gehen, ist Danny Blymiel, die eine phänomenale Saison hatte, Sieg beim Ironman Südafrika, Sieg beim Ironman Frankfurt und dann auf Hawaii in echt super Position liegend vom Rad gestiegen, leider dann mit der Hitze nicht zurechtgekommen und beim Halbmarathon ausgestiegen. Und genau um dieses Gefühl, so in die Offseason zu gehen, zu vermeiden, hat sie gesagt, ey, ich muss nach vorne gucken. Es hat ein bisschen gedauert, hat sie noch auf Instagram, glaube ich, geschrieben, bis sie sich aus dem Tief so ein bisschen rausgeholt hat. Sie ist ja sonst auch eine Athletin, die wahnsinnig schnell wieder nach vorne guckt und positiv auf die Sachen oder an die Sachen rangeht. Und hat dann gesagt, okay, das hat ein bisschen gedauert, bis ich mich von dem Schock Hawaii erholt habe, eben weil die Form auch so stark war. Sie hat gesagt, sie war in der Form ihres Lebens und hat dann gesagt, Israel. Und ich denke mal, dass genau das halt ihr Ziel sein wird, einen Strich hinter die Hawaii-Quali zu machen, um nächstes Jahr dann frei planen zu können und um halt mit einem positiven Gefühl in die Offseason zu gehen. Und bei den Männern, ja, da ist es ja wirklich, das ist ja brutal.
Oder? Bei den Männern ist es ein Stacked Field. Einer hat, glaube ich, einfach Bock mit Sebi Kiene, der sagt, ey, Championship, Quali ist mir alles völlig egal, aber ich bin noch gut drauf, ich nehme das Rennen mit. Ich habe heute Morgen einen coolen Post von ihm gelesen, wo er irgendwo eine Frage bekommen hat, bist du noch nervös? Da hat er nicht geschrieben, so ja, einfach nur ja, natürlich oder sonst was, sondern ja, aber jeder, der nicht nervös ist, hat noch keinen Ironman gemacht. Ja,
absolut.
Also da ist einfach nur, er weiß, da kommt wieder ein hartes Brett auf ihn zu, aber der hat einfach Bock zu racen und bei allen anderen geht's richtig um was. Das heißt, es wird nochmal ein spannendes Ding. Ich glaube, es gibt leider keinen Livestream.
Nee, ist super schade.
Von Israel.
Ja, finde ich auch.
Aber natürlich kann man das alles am Tracker verfolgen und dann, wir haben ja schon ja die letzten Wochen immer erzählt, wer so dabei ist. Definitiv Ironman-Tracker runterladen, wer es nicht hat, das Ding angucken und verfolgen. Und nächste Woche sprechen wir dann nochmal ausführlich darüber, dass hoffentlich ein deutscher Sieg, Männer oder Frauen oder im Optimalfall beides bei dem geilen Rennen rausgesprungen ist. Und was ich noch gedacht habe, wenn man die ersten Bilder sieht, das sieht auch aus wie eine richtig geile Location da.
Ja.
Also so ein Ironman, den man vielleicht sich auch mal auf die Liste schreiben kann.
Tel Aviv soll ja eh eine mega coole Stadt sein. Also soll auch stimmungsmäßig einfach ganz, ganz toll sein. Und ich fand auch, was du gesagt hast, ist ja schon alleine, finde ich, immer, wenn wir hatten jetzt ja die ersten echt hässlichen Tage bei uns. Und wenn du dann wieder Palmenbilder siehst und siehst, wie sie mit kurzen Klamotten durch die Gegend fahren, dann denkst du schon so, boah, krass, irgendwie ist das ja doch direkt um die Ecke. Und ich glaube auch, dass das ein wirklich cooles Rennen werden kann. Patrick hatte ja, glaube ich, ein bisschen Pech. Sein Flug wurde gecancelt. Der musste dann einen Tag später anreisen. Das ist ja auch so suboptimal, gerade wenn das Tapering in der Rennwoche ist ja dann doch sehr fein geplant und kann das dann nochmal so ein bisschen so diese 1-2% ausmachen. Aber ich glaube, da lässt er sich jetzt nicht irgendwie aus der Ruhe bringen. Und wen wir auf jeden Fall auch im Vorfeld nochmal erwähnen sollten, denn das ist sein letztes Ironman-Rennen, ist Boris Stein. Der ja auch angekündigt hat letztes Jahr, also der wird mit Sicherheit auch ohne große Erwartung.
Sebi. Ja, genau. Pass ab, ey, nachher Boris und Sebi, Treppchen.
Ja, dann wäre es interessant, ob Boris da nicht vielleicht doch sagt, ah, jetzt wo ich die Hawaii-Quali habe, dann starte ich doch. Weil es sind ja irgendwie Middle Eastern Championships, es gibt ja drei Plätze.
Ja, drei Plätze.
Nee, aber ich glaube auch, dass Boris ist wahrscheinlich auch so, der ist ja letztes Jahr auch nochmal Vater geworden. Ich glaube, der ist da genauso drauf wie Sebi. Der lässt das bleiben.
Ja.
Aber mega spannend.
Ja, voll. Ich habe, apropos Sebi, ich habe nochmal, zufällig bin ich auf ein Video gekommen die Woche. Und bei Sebi ist es ja so, wo man sich denkt, okay, da ist seine Karriere beendet. Aber dann irgendwie beim SQL hat man im Interview schon gehört, so, irgendwie, klar ist das hier eine Spaßveranstaltung, aber wehtun will ich mir schon. Und auch seine ganzen Interviews, die er sonst immer gesagt hat, ist ja genau das Gleiche. Also bei Sebi war ja immer so dieser O-Ton, klar will ich gewinnen, aber wenn ich alles gegeben habe, was ich irgendwie an dem Tag konnte und im Tank hat, dann ist es mir halt egal, dann war halt wer anders stärker und besser. Und das war ja eigentlich so, wenn ich zurückblicke, bei mir aus Project überhaupt nicht so, sondern ich habe ja nachher einfach nur gestruggelt, dass ich die Einheit noch durchziehe, dass ich Motivation dafür finde. Und das ist immer noch so bei mir auch im Hinterkopf, warum war das so? Und ich bin diese Woche über ich habe ein Video hochgeladen für Lauf-ABC mit Nils. Könnt ihr euch schon mal alle drauf freuen, schon mal vormerken, kommt nächste Woche.
Oh, bin ich auch gespannt.
Auf YouTube, ja. wie Nils uns allen erklärt, wie das geht mit dem Lauf ABC. Und dann bist du auf YouTube und dann kriegst du so ein Video vorgeschlagen. Und das war dann so ein reißerischer Titel natürlich auch. You will never lack motivation again.
Oh.
Und dann dachte ich so, oh, das spricht mich jetzt irgendwie voll an, weil gerade mache ich so, haben wir ja schon auch schon drüber gesprochen, so ein bis zweimal die Woche Sport, und ich würde schon gerne so wieder auf vier bis fünfmal die Woche Sport irgendwie hochkommen. Also es liegt nicht an, ich kann mich nicht rausreden, dass ich sage, ah ja, ich habe so viel zu tun. Das ist ja einfach nur irgendwie Prioritäten setzen und rausgehen, dann stehe halt eine halbe Stunde früher auf und gehe eine halbe Stunde joggen, dann ist das Thema auch erledigt.
Ja, wobei man muss mal also ganz kurz, wenn ich mal zwischengrätschen darf, du hast ja in der Tat wirklich viel zu tun. Also muss man auch mal sagen, ich weiß, was du meinst.
Ja, aber das ist ja trotzdem, es ist immer am Ende, ich habe viel zu tun, aber ob jetzt die Sache heute fertig wird oder morgen Mittag, ist erstmal völlig egal. Also ich habe keine harten Deadlines oder sonst was, sondern die setze ich mir ja höchstens nur selber oder will selber was voranbringen oder jetzt mal dann neu strukturieren oder sonst was. Also die einzige harte Deadline der Woche, die es hier gibt, ist freitags der Podcast, dass der online geht. Und das ist dann immer schön. Und ich bin da auch selber der Beste mit den Ausreden, die man sich immer selber geben kann. Und hier, da und das muss ich noch und hier, ich habe da liegen noch E-Mails von letzter Woche. Es kann mir keiner sagen, dass man nicht eine halbe Stunde Zeit am Tag findet für eine Runde joggen gehen.
Nein, die hat man.
Also ich gucke ja dann auch abends, sitze ich auch vom Fernseher und guck irgendwie eine Stunde Fernsehen oder irgendeine Serie mir an. So, dann ich kann auch noch um 10 Uhr eine Runde, eine halbe Stunde joggen gehen. Also
auf jeden Fall, definitiv.
Eigentlich kann man das nicht gelten lassen. Deswegen hat mich das so getriggert und ich habe auf dieses Ding geklickt in der Hoffnung, dass mir das jetzt erklärt und irgendwas beibringt, wie ich nie wieder
Lack of Motivation.
Wie mir nie wieder die Motivation fehlen wird und ich laufen kann. Und das fand ich ein geiles Thema für einen Podcast, weil auf einmal ging's das Video los mit einer Studie, die gar nicht um Sport ging. Weil es war so ein Sportler auf dem Bild, glaube ich, oder ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall hat er dann erzählt, es gibt eine Studie, wo die Kinder genommen haben, die gerne zeichnen, die einfach von sich aus Zettel, Blatt, Papier, kennt ja jeder, nimmt sich und kritzeln einfach irgendwie drauf rum und malen, haben da Spaß bei und hören dann irgendwann wieder auf. Und die sind dann angefangen und haben diesen Kindern, immer wenn sie irgendwas gemalt haben, eine Belohnung gegeben. Also irgendwie einen Stern, eine Süßigkeit, ein Spielzeug, was auch immer. Also irgendeine Art von Belohnung, was die getriggert hat. Und dann nach einer gewissen Zeit haben diese Kinder nicht mehr gemalt, wenn sie keine Belohnung mehr dafür bekommen haben. Und dann ging es immer weiter und die haben halt das Ganze so ein bisschen übertragen, wenn ich das mal so ganz kurz in einer Mini-Kurzform zusammenfasse, dass es darum ging, versuchen oder dass sich jeder Mensch, auch selbst wenn man so programmiert ist, dass man etwas nur noch macht für eine Belohnung, also im Sport kann das dann die Platzierung, die Zeit, die Medaille sein, also irgendwas Externes, was einen motiviert oder was man sich im Kopf setzt, das will ich erreichen, aber wo dann immer das Problem ist, was passiert danach? Also wie bei mir, Challenge Rot, bis dahin, ich habe durchgezogen, mal besser, mal schlechter, aber ich habe alles durchgezogen und habe krass trainiert und bin da auch mega stolz drauf. Aber danach bin ich dann in das riesen Sportmotivationsloch gefallen.
Was bis heute anhält.
Also muss man sich da immer irgendwie wieder neue Ziele setzen oder sich extern belohnen oder sonst irgendwas, anstatt es zu machen aufgrund der Tatsache, dass einem das Machen Spaß bringt, sei es jetzt Sport machen, malen oder sonst was. Und die haben das halt dann runtergebrochen wissenschaftlich auf die Ausschüttung von Dopamin, dass du von der Belohnung immer natürlich einen Peak kriegst von der Dopaminausschüttung, weil du weißt, ich mache das und ich werde dafür belohnt, ich fühle mich dann gut oder wenn ich das durchziehe, dann komme ich meinem Ziel näher oder werde besser oder sonst was. Und das zerschüttet dann immer Dopamin aus. Aber wenn man etwas macht, um es nur für ein Ziel macht oder nur für eine Belohnung macht, dann geht die Baseline in der Dopaminausschüttung runter. Das heißt, wenn man das jetzt runterbricht auf das Malen der Kinder, die haben eine gewisse Baseline von Dopaminausschüttung immer gehabt, während sie gemalt haben, weil denen das Spaß gebracht hat. Aber durch diese Belohnung, die dazu kam, ist halt immer ein Peak Dopaminausschüttung gewesen, weil die wussten, danach Bonbon oder neues Spielzeug. Eine viel höhere Dopaminausschüttung, aber die Baseline ist dadurch gedroppt. Das heißt, die haben dann über die lange Sicht während des Malens gar nicht mehr so eine hohe Dopaminausschüttung gehabt wie vorher und dementsprechend weniger Spaß zu malen.
Aber ist es dann immer noch eine Dopaminausschüttung? Wenn sie die Belohnung bekommen?
Ja, das ist dann sogar ein starker Peak. Also es ist dann, Zusammenfassend haben die das dann gesagt, wenn der Fokus auf eben dieser Belohnung liegt, dann geht die Baseline von der Dopaminausschüttung runter und die Peaks sind natürlich immer nur da, wenn du irgendwie die Belohnung bekommst.
Ja.
Genau. Und das heißt, du kriegst nicht mehr deine ja, ich sag mal, etwas höhere Dopaminausschüttung, die du sonst während des Tun hattest, die kriegst du halt, oder ist verringert, während du es machst. Also es fühlt sich weniger gut an, sozusagen einfach. Und natürlich ist aber trotzdem, wenn du die Belohnung bekommst, ist es nachher immer noch geil. Oder kennt ja auch jeder, wenn du dich zum Lauf quälst und hast auch währenddessen gar keinen Spaß, nachher fühlt es sich trotzdem gut an.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Genau, aber das ist ja das, was da muss ich nochmal ein bisschen, das muss ich mir nochmal genauer angucken, Nick, ob du uns hier nicht irgendwie auf dünnes Eis führst, weil das ist ja eigentlich so dieser Punkt, was, das hatten wir glaube ich auch im letzten Podcast, wo wir so ein bisschen über November die Motivation runterzuhalten und wo ich auch gesagt habe, dass ich halt genau das, was du eben meintest, so diese 3 bis 4 Dosen Dopaminausschüttung pro Woche brauche ich, dann fühle ich mich wohl. Das hat auch wirklich gedauert, bis ich das realisiert habe, dass es wirklich diese Dopaminausschüttung bei mir ist, dass ich das einfach wirklich für ein Gesundsein brauche. Das klingt jetzt sehr hart, aber ich meine, andere brauchen jeden Abend ihr Glas Wein, um runterzukommen oder müssen sich, wie du gesagt hast, vor die Glotze setzen und dann irgendwie berieseln lassen, um runterzukommen. Und ich habe halt wirklich für mich gemerkt, wenn ich so 3-mal pro Woche irgendwie laufe, dann ist gut. Wenn dann noch 1-mal pro Woche Radfahren dazukommt, dann ist noch besser und dann bin ich happy. Dann habe ich halt eben genau diese Dopaminausschüttung. Ich wusste aber am Anfang gar nicht, dass es um dieses Dopamin geht. Und eigentlich ist ja Dopamin, du hast es gesagt, ein Hormon, was ausgeschüttet wird, wenn man eine Erfüllung im Tun findet. Das ist eigentlich, glaube ich, jeder, der im Job richtig, richtig gut ist und der seinen Job nicht als Job wahrnimmt. Ich glaube, der hat auch diese Dopaminausschüttung. Das kann, egal was es sein kreiert.
Genau, darum ging es ja dann auch noch dann weiter, wo sie gesagt haben, das kann man auch, also müssen wir dann vielleicht nochmal wissenschaftlicher belegen. Ich habe es jetzt nur aus diesem Video, was ich jetzt einfach ungefiltert wiedergebe. Also wenn das jemand besser weiß oder wir hier Blödsinn erzählen, dann bitte benachrichtigt uns und dann wird das natürlich korrigiert. Aber für mich hat sich das so schlüssig angehört, weil es war auch irgendein Professor von irgendeiner, ich weiß nicht, ich glaube Harvard war es oder sowas, der das erklärt hat. Also die haben mir in diesem Video wurde mir versichert, dass das richtig ist.
Nee, das kann ja auch sein, weil deswegen ich jetzt nur ins Haken.
Die YouTube Academy.
Deswegen ich jetzt nur ins Haken bekomme.
Gesagt, dass,
nee, erzähl erstmal zu Ende, ja, sorry.
Ja, ich erzähle es mal zu Ende, du kannst ja währenddessen schon mal gucken. Und da wurde dann im Video gesagt, dass es auch möglich ist, sich umzuprogrammieren. Das heißt, dass wenn man seinen Fokus darauf legt, dass das Tun und diese Hard Work und dieses dann laufen zu gehen oder die Einheit durchzuziehen und zu suffern und trotzdem, wenn es hart ist, weiterzumachen, wenn du darauf den Fokus legst und das einfach immer, wenn du es machst, dann kannst du auch diese Baseline wieder erhöhen, einfach der Dopaminausschüttung. Wenn du es nicht machst, um irgendwie, ich gehe jetzt nur laufen, um wem zu gefallen, um abzunehmen oder um besser zu werden, um eine Medaille zu gewinnen. Also wenn du deine Energie darauf fokussierst, ich mach's wegen der Sache und weil es mir gut tut, wie du es jetzt sagst, also wenn du es verstanden hast und du weißt, ach, ich gehe jetzt laufen, geil, hab's geschafft, hab mir die Zeit freigeräumt und ich weiß, mir tut es gut und ich bin jetzt auch draußen in der Natur und ich genieße es auch und versuchen sich auch darauf zu fokussieren, dich einzulassen, dass dann die Baseline auch wieder erhöhen kann. Und das ist ja eigentlich das, warum ich da eben drauf kam auch, was man ja auch bei so Sportlern wie dem Sebi Kienle oder sonst was sieht. Ich meine, der hört auf mit dem Sport, gibt sein Retirement bekannt, sagt aber ja, ich will mir weiter in die Fresse hauen und race noch und hab da einfach Spaß dran zu racen und Gas zu geben. Und auch wenn ich sage, ich habe Spaß zu racen, heißt es ja im Umkehrschluss auch, der trainiert auch noch verdammt hart, was er ja gar nicht mehr müsste, weil er sagt, ich mache jetzt meine Farewell-Tour, mache nur noch die Rennen, auf die ich Lust habe, aber der will die ja auch noch machen mit einer guten Form. Der will ja sich nicht nur unterbuttern lassen, sondern der will ja mit den Besten der Welt immer noch mitracen, obwohl es ihm gar nicht mehr darum geht, zu irgendeiner WM zu fahren oder sowas. Und das ist das, wo ich gedacht habe, das passt doch total in diese Aussage, die ich in dem Video gesehen habe. Sebi Kienle ist einfach fokussiert und der liebt halt einfach diesen Sport und der liebt es, rauszugehen, zu laufen, Rad zu fahren, schwimmen vielleicht weniger, aber da einfach die Sachen zu machen.
Aber ich glaube, das ist ja, glaube ich, der Punkt der absoluten Ausnahmeathleten, dass die halt alle einfach extrem viel Spaß an der Sache haben. Also wir hatten sie eben angesprochen, Nicola Spierig, die ist, glaube ich, dreifache Mama, ist Volljuristin, war bei 4 Olympischen Spielen dabei, Olympiasiegerin, in Rio de Janeiro auch nochmal brutal gefightet, um Gold zu gewinnen. Und die kriegt ja auch nicht genug. Und ich glaube, die haben halt einfach wahnsinnig viel Spaß am Training an sich. Und du hast ja auch sehr viele Profiathleten. Das war bei mir eigentlich am Ende der Karriere auch so, dass ich Also wenn du mich jetzt nur fürs Training bezahlt hättest, hätte ich noch weitergemacht. Ich hätte die Rennen, ja, ich hätte die Rennen.
Die Relats ist ja auch so ein Tipp. Die Relats ist ja genau das gleiche Ding.
Genau. Wenn
man
das
sagt, also wenn ich das von der Sichtweise sehe, ne, dann ist es doch auch so, wo man sagt, ach komm, jetzt, die sollen mal gut sein lassen, die Karriere beenden und jetzt irgendwie, die reißen das ein, dieses Denkmal, was sie gebaut haben. Wo man ja eigentlich sagen muss, ey, wie geil ist das, dass die noch so einen Sport, Spaß am Sport haben und das einfach weitermachen, weil dann bist du ja auch gesünder, das ist besser für dich. Also, nicht so wie ich, okay, jetzt rot, Karriereende, und ich mache fast gar nichts mehr. Eigentlich ist das total kacke und ich weiß es auch und ich fühle mich auch immer besser, wenn ich dann trotzdem noch zweimal die Woche Sport mache. Danach denke ich immer, ja geil, morgen geht's wieder weiter und dann habe ich es dann wieder nicht geschafft. Aber das ist, müsste doch dann für einen Sportler, wenn man das schafft, dass man so viel Spaß an dem Tun hat, ist das doch das Allerbeste, was passieren kann und auch dann gerade, ich meine, das heißt ja auch Ausdauersportler, für einen Triathleten, das, wo du auch dann langfristig einfach zwangsläufig fast schon besser wirst, wenn du einfach über Jahre das machst und Spaß an der Sache hast und trainierst.
Ja, ist ganz interessant auch aus Trainersicht, weil natürlich extrem viele Sportler so, oder eigentlich sollte das ja auch so die Grundmotivation sein. Die Grundmotivation ist ja die Freude am Training und die Freude am Spaß. Und ich habe halt auch durchaus Athleten, auch richtig, richtig gute Athleten im Amateurbereich, die dann irgendwie so vor 3-4 Jahren zu mir gekommen sind, wo wirklich die Hauptmotivation der Spaß an der Freude war, Spaß am Training, die dann aber schon auch Wettkämpfe gemacht haben und dann gemerkt haben, dass irgendwie so die Trainingsleistung nicht in Relation zu dem stehen, was sie im Wettkampf rausgeholt haben. Also die dann offensichtlich irgendwas falsch gemacht haben und dann auch ganz bewusst gesagt haben, ich habe aber ein bisschen Angst, bei dir zu trainieren, weil ich Angst habe, dass der Plan mir die Spaß am Training nimmt. Dass sie halt in so ein festes Korsett gedrückt werden und dann halt einfach, ja, dann nicht mehr das machen können, worauf sie halt Bock haben. Wenn sie halt sagen, sie haben Bock, 8 Stunden Rad zu fahren und es steht aber halt ein 4-Stunden Race-Pace-Intervall-Programm drauf, dann dürfen sie das ja nicht machen. Und dann sage ich immer, mach dir mal keine Gedanken, weil A, macht das Training nach Plan ja auch Spaß und vor allem kommt dann ja irgendwann so dieser große Punkt des Besserwerdens. Also, dass du dich halt einfach verbesserst, dass du merkst, ey, Woche für Woche für Woche wird das ganze Training leichter, ich halte die Intervalle länger durch, ich produziere mehr Watt und dann kippt aber eigentlich der Switch vom Tun zum Ergebnis. Dann ist es nicht mehr rein
prozessorientiert,
sondern es ist dann halt ergebnisorientiert. Und wenn dann auch noch das Feedback im Wettkampf kommt, dass es halt einfach funktioniert. Und ich sage jetzt einfach mal, ich habe jetzt einen konkreten Athleten vor Augen, der halt immer an der Hawaii-Quali gestruggelt ist. Und dann sagst du, ja, das kann aber nicht sein. Und der hatte wirklich, das war wirklich ganz konkret so. Ich weiß, wie es gestern war. Wir waren auf dem Turmweglauf-Track. Und er kam dann halt an und hat gesagt, ah, ich hätte schon irgendwie Bock, bei dir mitzutrainieren, aber ich habe halt ein bisschen Angst davor, dass mir der Plan dann die Freude am Training nimmt. Und genau das Gegenteil war der Fall. Und er ist dann halt wirklich nächster Ironman deutlich unter 9 Stunden, Hawaii-Quali geholt, ist dann über 3 Jahre halt einfach immer besser geworden, immer besser geworden. Dem hat das auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch das Training. Aber jetzt nach Hawaii ist er an so einem Punkt, wo er so in so ein Motivationsloch reinfällt. Und dann der dann halt
Ziel erreicht,
genau.
Große Bonbon gekommen
und die Dopaminausschüttung ist jetzt vermutlich nur noch von der Größe der Bonbons abhängig und wenn du halt sehr erfolgreich warst in deinen Verhältnissen, dann wird es natürlich schwieriger, an größeren Bonbons heranzukommen.
Und ich habe das total häufig, also wenn ich da so reingrätsche, wenn ich jetzt sage, ich brauche wieder Motivation, lass mal so einen Silvesterlauf jetzt machen, mich einfach anmelden. Das kickt mich jetzt nicht von der Motivation, weil ich weiß, ich werde da ja nicht mehr annähernd, weil das ist in einem Monat und ich bin gerade super unfit. Ich werde nicht annähernd in die Bereiche kommen, in denen ich mal war. Warum soll ich da einen Wettkampf laufen? So, das heißt, da triggerst du mich überhaupt nicht mit der Motivation. So, ne? Und ich habe jetzt genau das ja genommen. Also wir müssen da auf jeden Fall nochmal mit einem Spezialisten, Sportpsychologen oder sonst was rangehen an dieses Dopamin-Thema, weil ich finde es ultra interessant. So, wenn ich es jetzt aber schaffe, den Switch hinzubekommen, dass ich einfach wieder Bock habe, rauszugehen und zu laufen und einfach das Tun wegens mache. Also beispielsweise, das Beispiel hatten wir ja einmal mit dieser Februar-Challenge, die wir gemacht haben vor 2 Jahren, wo wir halt jeden Tag einen Kilometer mehr gelaufen sind. Das war so der Fokus darauf, einfach zu laufen, die Pace war egal und da war am Anfang, ihr verletzt euch die letzte Woche, dann sind so viele Kilometer und sonst was. Aber ich hatte durchweg in diesem Monat einfach Spaß am Laufen, weil es ging um nichts, außer halt diese Kilometer zu laufen und das einfach so als tägliche Routine abzuspulen. Und ich habe erst gedacht, am Ende, das wird dann ganz schön lang und langweilig. Aber eigentlich waren die erste Woche langweilig, weil du läufst halt nur wegen 3 Kilometern.
Ja,
das
lohnt sich gar nicht, die Schuhe anzuziehen.
Genau, aber und das war ganz spannend, wenn ich das jetzt zurückblickend betrachte. Da habe ich es einfach nur genossen, das jetzt so zu laufen, weil die Pace war egal. Ich hatte nur diese Aufgabe, jeden Tag 1 Kilometer mehr zu laufen. Und es war einfach geil. Ich habe es genossen, jeden Tag das zu machen.
Aber das ist ja eigentlich ja der generelle Punkt. Also das ist immer dieser prozessorientiert und ergebnisorientiert, dass du halt eigentlich immer versuchen solltest, prozessorientiert zu arbeiten. Was aber natürlich schwerfällt, wenn du ein großes Ziel vor dir hast. Und die Kunst ist es ja eigentlich wirklich, in diesem Moment zu bleiben. Und ich merke das zum Beispiel auch. Ich bin jetzt letzte Woche das erste Mal seit, ich weiß gar nicht wie langer Zeit, ich könnte nachgucken, aber ich würde sagen, gefühlt in diesem Jahr, was sicherlich nicht stimmt, weil ich ja im Frühjahr immer Trainingslager betreue. Und da komme ich vermutlich auch so auf knappe 50 Laufkilometer pro Woche. Aber ich bin jetzt letzte Woche das erste Mal wieder 50 Kilometer in einer Woche gelaufen. Die meisten werden jetzt so ein bisschen lachen und werden sagen, ja, das ist ja nichts Besonderes. Aber ich habe mich halt so abgefeiert dafür, dass ich wirklich mal wieder 50 Kilometer gerannt bin, weil sich das Laufen halt leichter angefühlt hat. Das war vermutlich genau das, was du auch in dieser Februar-Challenge gehabt hast, dass du halt irgendwann kommst du so in diesen Rhythmus rein. Und das ist ja wirklich so. Ich kann das auch total verstehen, wenn Leute einfach nicht gerne laufen, weil wenn du kein Läufer bist, vielleicht dann auch noch ein paar Kilo zu viel auf den Rippen hast und dann läufst, ist Laufen einfach mega zäh. Das ist echt eine komplexe Bewegung, stimmt jetzt nicht, aber es ist halt lange nicht so einfach, wie das vermutlich 80% der Triathleten und Triathletinnen wahrnehmen, dass du deine Laufschuhe anziehst und laufen gehst. So, und wenn du halt nur 1 bis 2 Mal pro Woche läufst, dann ist es jedes Mal wieder so ein bisschen so ein Struggle. Selbst wenn du vorher ein richtig, richtig guter Läufer warst und die Bewegung wirklich gut kannst, aber es macht halt nicht viel Spaß. Und dann habe ich es halt geschafft, jetzt irgendwie letzte Woche 4 Mal zu laufen. Auch ein längerer Lauf, in Anführungsstrichen, mit 17 Kilometern dabei. Und da setzt er, ja, Wahnsinn, da setzt er halt dieses,
geht richtig ab wieder.
Richtig ab. Groß, und das ohne Ziel, das ist ja das Faszinierende daran. Und deswegen komme ich aber halt drauf und auf einmal hat das Laufen halt wieder Spaß gemacht. Also es war wirklich so, das war dann so eine Leichtigkeit und das war halt genau dieses, also da schoss halt massenhaft Dopamin durchs Blut, weil ich halt einfach so happy war, dass ich diese Leichtigkeit wieder erreicht habe. Und die Leichtigkeit, ich weiß es, das war am Samstag, habe ich dann durch Zufall beim Laufen einen Athleten von mir getroffen und bin dann seine Runde mit ihm gelaufen, war aber so ein bisschen unter Zeitdruck und musste dann die letzten 4 Kilometer ein bisschen schneller laufen. Fühlte sich verdammt schnell an, also fühlte sich früher so nach 3:30er Pace an. Im Nachhinein habe ich gesehen,
war es 4:30?
Nee, schon, es war schon. Also der schnellste Kilometer war eine 3:58 und die anderen beiden waren 4:02. Ja, da kam, ich sag's ja, ich bin im Flow. Ich bin im Flow. Und das fühlte sich
Gürk ist back, ey. Ich rieche hier ein Comeback.
Das Comeback ist schon mitten.
Pass auf, nächstes Jahr rot steht auf der Startliste.
Nein, Quatsch.
Marathon Hamburg. Wir können doch mal Hamburg Marathon zusammenlaufen.
Das habe ich in der Tat, das bin ich ja nie gerannt. Ich hatte ja eigentlich immer das Ziel.
Ah, komm Nils, das machen wir.
Ich hatte immer das Ziel, wenn ich meine Triathlon Karriere in Anführungsstrichen beende, weil im Laufen ging's ja wirklich gut bei mir, dass ich dann nochmal einen richtig schnellen Stadtmarathon laufe, weil ich das halt einfach nie gemacht habe. Und das hätte mich schon interessiert. Ich meine, meine Halbmarathon-Bestzeit war halt 1:08 oder ist 1:08. Und ich denke schon, dass ich so irgendwie im Bereich von einer 2:20, 2:23, 2:24 hätte rennen können. Und das wollte ich eigentlich gerne.
Jetzt nicht mehr, das Ding ist durch.
Der Drops ist gelutscht. Also der Drops ist gelutscht, definitiv, das weiß ich auch. Und aber wie gesagt, habe ich leider nicht geschafft. Ich hätte es echt mega gerne gemacht. Aber so ein Marathon, da hätte ich, glaube ich, auch nochmal Bock drauf. Ich habe aber halt so ein bisschen Schiss, dass dann eben genau dieses Phänomen eintritt, was du gesagt hast, worüber wir jetzt eigentlich reden.
Ja, das ist halt
in dem,
passiert.
Genau, in dem Moment, weil...
Da müssen wir müssen uns selber austricksen. Wir machen das jetzt so, wir fokussieren uns und versuchen das jetzt hier und nehmen die Leute mit, uns auf die Umprogrammierung, dass wir Dopaminausschüttung während des Tuns bekommen. Darauf fokussieren wir uns und dann melden wir uns last minute einen Tag vor dem Marathon an und laufen ihn.
Ja, aber das klappt ja nicht.
Wir uns selber aus.
Ja, aber du weißt ja, wie das ist, das funktioniert ja nicht. Das ist ja das Faszinierende auch daran und wo du natürlich auch, also du, das ist ja auch ein total spannender Punkt, den du ansprichst, weil gerade auch in meinem Job als Trainer hast du natürlich extrem viele, die sagen, ich würde gerne mal irgendwie einen Marathon laufen oder ich würde gerne mal einen Ironman machen. Und ich finde ja, es ist ein riesengroßer Unterschied zwischen Ironman/Marathon. Ironman ist mal noch extremer. Da sage ich jetzt einfach mal, Ironman sind so die Hardcore im positiven Sinne Ausdauersportler. Marathon ist natürlich einfacher zu erreichen, weil du halt lange nicht so viel Zeit investieren musst wie für einen Ironman. Aber selbst beim Marathon musst du ja die langen Läufe machen. Und einer meiner besten Buddies zum Beispiel, der ist wirklich dreifacher Familienvater, total busy im Unternehmen. Der ist vor 3 Jahren, glaube ich, das erste Mal einen Halbmarathon gelaufen. Ihm hat das tierisch Spaß gemacht. Der ist auch eine super Zeit gerannt für Otto-Normal-Verhältnisse. Ich glaube, irgendwie, weiß ich nicht, eine 1,45 oder 1,50. Ist auch egal. Auf jeden Fall deutlich unter 2 Stunden. Das war sein Ziel. Wir sind dann auch 2-mal zusammengelaufen und hat sich auch seriös vorbereitet mit 3 Läufen pro Woche und dem hat das tierisch Spaß gemacht. Und der meinte dann auch so, oh, Nille, meinst du mal, ich soll irgendwie einen Marathon probieren? Und dann habe ich halt auch gesagt, ich so, Philipp, lass es bleiben, weil dann musst du halt nicht wie für einen Halbmarathon maximal 20 oder 21 Kilometer laufen, sondern du musst dann halt auch irgendwann mal 30 Kilometer Läufe machen. Und wenn du diese 30 Kilometer Läufe machst, dann bist du danach platt. Dann gehst du nicht danach mit deinen Kindern spielen und oder gehst direkt danach an den Schreibtisch und arbeitest noch, sondern dann bist du erstmal für 2-3 Stunden platt. Und das ist halt so dieser ganz feine Linie zwischen Halbmarathon, Marathon. Das sind zwar nur ein paar Wochen, aber diese paar Wochen können dann halt dafür sorgen, dass du auch im schlimmsten Fall die Spaß am Laufen verlierst. Deswegen finde ich Halbmarathon immer noch irgendwie super durchzuziehen und genau das gleiche auch beim Triathlon. Ich finde, wenn du so ein gewisses Niveau hast, kriegst du Halb-Ironman immer noch mit einem normalen Leben, also normal müssen wir uns alle nichts vormachen, ist es vermutlich nicht, pro Woche 10 bis 12 Stunden zu trainieren und daneben noch eine Family zu haben und einen Job zu haben. So, das ist ja einfach so. Aber es ist ja auch, was ist schon normal heutzutage? Also es ist ja auch cool.
Was ist schon normal? Genau. Das ist die Frage, genau.
Aber ein Halb-Ironman kriegt man halt gut hin. Aber ein Ironman, das ist dann halt wieder so dieses, da, boah, dann kommen dann nachher halt die 6 Stunden Radausfahrten und dann kommen dann halt die Langläufe und da kommen dann nochmal 3-4 Stunden pro Woche dazu, gerade in den letzten 8 Wochen. Und da ist es dann halt wirklich sehr viel Entbehrung, sehr viel Fokus, wo du halt einfach auch viel auf Sachen verzichten musst, die die Familienqualität beeinflussen. Und ich finde so bis Halb-Ironman, Halbmarathon geht das ganz gut. Und ich bin jetzt wirklich so in dem Sinne, in dem ich jetzt bin, macht es mir total Spaß. Ich merke aber auch, und da hast du dann schon irgendwie so einen Triggerpunkt getroffen, dass ich schon auch Bock hätte wieder auf so ein normales Ziel irgendwie. Also ich habe ja bis vor Covid, habe ich ja 2-mal im Jahr noch eine Halbdistanz gemacht, immer Allgäu-Triathlon und Qashqai, weil die einfach cool waren. Allgäu-Triathlon war dann immer eine Riesenkatastrophe, das war immer mit Gehpausen. Das eine Mal bin ich da ja mit Bocki noch so Wandertag gemacht. Hat dann aber trotzdem total Spaß gemacht und interessanterweise 2 Monate später Qashqai, der ging dann immer richtig gut für AK-Verhältnisse.
Da war ich dann. Ja, aber du trainiert das im Allgäu.
Genau, das war dann Hit-Out und irgendwie hatte ich dann auch nochmal 2 Monate mehr, da war ich dann immer besser vorbereitet. Und das war irgendwie cool, das heißt dann durch Corona und jetzt auch einfach durch die Verpflichtung im Job ist es jetzt in den Hintergrund geraten, aber, und da komme ich wieder zu dir, natürlich ist es eine Frage der Wichtigkeit. Also wenn es mir wichtig wäre, diese Halb-Ironman zu machen oder halt irgendwie jetzt einen schnellen Halbmarathon oder was heißt schnellen, aber einen guten Halbmarathon zu laufen, dann kriegt man das immer hin. Denn für einen Halbmarathon beziehungsweise Halb-Ironman muss man jetzt nicht großartig sein Leben durcheinander rütteln, wenn man halt eine Basis hat, wie wir zwei das haben. So, und da ist es genau, wie du gesagt hast, dann gehst du halt um 21 Uhr noch laufen oder was ich jetzt halt auch 2-mal gemacht habe, dass ich wieder so unseren Weekly Run mit Björn Gustafsson. Wir laufen dann immer morgens um, früher war es 6, jetzt haben wir es ganz altersgerecht auf 7:15 geschoben, was aber trotzdem hart ist. So, und das ist halt einfach ein cooles Gefühl, weil das Ding ist ja wirklich, wenn du morgens es schaffst, hochzukommen, eine Stunde früher aufzustehen, als du es eigentlich müsstest, um schon Sport zu machen, du bist ja den ganzen Tag, hast du ja ein Superman-Kostüm an. Du sitzt in der Mittagspause und denkst, ey, wie cool, ich bin einfach schon eine Stunde gelaufen heute oder auch abends.
Ja, genau.
Das ist schon einfach echt und das ist ja auch das Faszinierende.
Und sitzt nicht in der Mittagspause, ach, ich muss eigentlich noch, schaffe ich es heute.
Ja, genau. Und dann schiebst du es immer weiter hinaus und dann überlegst du, ah, was esse ich denn jetzt, weil ich will ja eigentlich noch laufen gehen. Ja, absolut. Also ja, du, die Ausreden gehen ja nicht aus. Und das
wird ja viel einfacher, da die Ausreden zu finden, weil wenn du den Wecker stellst, auch morgens, um laufen zu gehen, ja, dann klingelt der, dann bist du wach und dann, ne, das ist die Zeit, hast du dir eingeräumt, dann ziehst du dich halt an und gehst los, aber
sind Tag ja immer,
für Tag, abends.
Das sind ja immer nur diese ersten 5 bis 10 Minuten, also das ist ja auch immer die von mir viel zitierte Dave Scott-Regel, the 20-Minute-Rule, wenn du halt echt keinen Bock hast zum Training, zieh dir deine Sachen an, leg erstmal los und wenn du nach 10 Minuten merkst, es funktioniert einfach nicht, dann gehst du entweder aus dem Becken raus oder drehst beim Radfahren und Laufen um. So, und dann hast du im besten Fall beim Radfahren und Laufen eine 20-Minuten-Einheit, beim Schwimmen eine 10-Minuten-Einheit gehabt. Und wir kennen uns alle, in 99% der Fälle ziehen wir die Einheit durch, weil nach 10 Minuten sind wir im Flow und dann macht es Spaß und dann sind wir halt hinterher Superman, wenn wir die Einheit durchgezogen haben.
Dann kommt das Dopamin.
Ja, das ist ja wirklich so. Das Interessante ist halt, und da müssen wir wirklich mal, ich habe da auch schon jemanden im Kopf, eine, finde ich, sehr spannende Psychologin, die werde ich mal fragen, ob sie Bock hat, mal reinzukommen in unseren Podcast. Die betreut Olympiaathleten, primär auch im Beachvolleyball. Die habe ich auf einer Fortbildung kennengelernt und coole Person. Ich finde es ja auch immer ein bisschen spannend, mal Psychologen oder Experten aus anderen Sportarten dazu zu holen. Das ist mal nicht unbedingt jetzt, weil die haben ganz, ganz andere Ansätze. Also das war zum Beispiel.
Und die Funktionsweisen ist ja trotzdem aber auch alles gleich. Also es ist ja egal, ob du jetzt Schwimmrad fahren, laufen, Beachvolley oder was auch immer du spielst. So diese Kaskaden und gerade was mit Hormonen und sonst was im Körper passiert, mit Aktivität oder sowas, dass diese Abläufe sind ja immer dieselben. Und da nochmal neue Inputs zu bekommen, ist immer spannend, ja.
Das war mega interessant. Da ging es dann zum Beispiel in der Fortbildung um die Laura Ludwig heißt sie, die in Rio de Janeiro Olympiasiegerin geworden ist. Und das war klar, die hatten zu dem Zeitpunkt den absoluten Lauf. Kira Wallenhorst, ihre Partnerin, das waren so das beste Beachvolleyball-Paar der Welt.
Schwieriges Wort.
Und es war ganz klar, dass die Beachvolleyball-Paar. Ja, wie aus der Pistole geschossen.
1A.
Und das war ganz klar, dass die in Rio de Janeiro um Gold mitspielen werden. Und die Laura Ludwig, das kann ich ja ruhig erzählen, weil sie hat es in der Fortbildung gesagt, die hat dann vorher schon so gemerkt, dass der Druck einfach größer wurde. Die hatte dann Schlafprobleme und hat dann halt angefangen, mit der Psychologin zu arbeiten. Und dann haben die sich halt auch auf dieses Finale vorbereitet. Und die Wahrscheinlichkeit war sehr groß, dass sie auf ein brasilianisches Pärchen treffen werden. Und klar, kann man sich vorstellen, irgendwie Beachvolleyballstadion an der Copacabana, Deutsche gegen Brasilianer. Die Brasilianer sind eh, glaube ich, ein bisschen temperamentvoller als die Deutschen, würde ich sagen, von der Mentalität her. Das heißt, da
kommt einiges zusammen.
Da war klar, da wird der Tempel kochen. Und dann haben die halt Strategien entwickelt, wie sie es schaffen, sich runter oder wie Laura es schafft, sich runterzubringen. Und das fand ich so mega interessant, weil sie das dann halt erzählt hat, dass sie gelernt hat mit der Psychologin, dass sie extrem über die Haptik, also über das Fühlen funktioniert. Und die haben sich dann nur darauf konzentriert, dass immer, wenn sie einen Aufschlag hat, sie sich darauf konzentriert, wie sich der Ball in der Hand anfühlt und wie sich der Sand unter ihren Füßen anfühlt. Das war so ihr Fokus. Und sie hat im Nachhinein, es ist total faszinierend, wenn sie sich das Finale anguckt, sie hat überhaupt gar nichts von der Lautstärke und von der Stimmung im Stadion mitbekommen. Sie hat die ganze Zeit das Gefühl gehabt, sie spielt in einer total stillen Halle oder in einem ganz stillen Stadion, weil sie sich immer nur darauf konzentriert hat, wie fühlt sich der Ball an in der Hand und wie fühlt sich der Sand unter den Füßen an. Und dadurch, das hat sie natürlich Wochen und Monate vorher trainiert. Ganz, ganz klar, das passiert nicht gleich. Aber dadurch hat sie halt sich einfach dermaßen fokussieren können, dass sie halt dieses Finale gewonnen haben, Gold gewonnen haben, Olympiasieger geworden sind. Und wenn sie jetzt im Nachhinein sich halt die Bilder anguckt, ist sie total überrascht, was da für eine Stimmung herrscht. Das hat sie alles überhaupt gar nicht mitbekommen. Und das finde ich, das sind so Tools. Da habe ich auch damals, als ich in der Trainingsgruppe von Natascha Bartmann war, die ja 6-mal Hawaii gewonnen hat und die ja auch unglaublich viel mit Bildern gearbeitet hat. Die hat sich ja immer vorgestellt beim Radfahren, sie wäre ein Adler und ist dann halt wie ein Adler durch die Winde von Hawaii gesegelt. Das wurde ihr auch manchmal so ein bisschen fehlinterpretiert, wo man immer gedacht hat, ah, das ist doch so eine esoterische. Aber das war überhaupt gar nicht der Fall. Das war halt einfach nur ihr Tool, mit diesen ganzen Seitenwinden und runter von Hawaii mit den Winden umzugehen. Und ich meinte, das ist wirklich eine kleine Person. Und die hat auf dem Rad echt alle auseinandergenommen, weil sie halt einfach wie so ein Adler durch die Winde gesegelt ist. Und Natascha hat halt auch ganz extrem mit diesen Bildern gearbeitet. Und da weiß ich noch, das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Da waren wir zusammen im Trainingslager auf Gran Canaria. Stefan Riesen, der hat auch den Ironman Zürich gewonnen, der war auch in der Trainingsgruppe dabei und wir waren zu dritt im Becken und wir sind 30 mal 50 geschwommen und immer Vollgas. Das war so eine Toni Hasler-Einheit. 30 mal 50 Vollgas.
Gute Session. 30 mal 50
auf eine Minute ab, genau. Und wenn wir langsamer werden, liegt das auch nur an unserer Birne.
Also dann doch nicht all out.
Doch. Aber er sagt ja, du kannst vom Kopf her konntest du dich dann so manipulieren, dass du immer die gleiche Zeit schwimmst, was natürlich physiologisch nicht funktioniert. Und das war dann so, dass wir halt, ich bin immer irgendwie, ich weiß es nicht, welche Zeiten, 33, 34 war wahrscheinlich auch so ein bisschen Salzwasser im Becken auf Gran Canaria. Ich war auf jeden Fall immer 1-2 Sekunden vor Natascha, habe ich angeschlagen. Und Stefan Riesen ist so wie ich geschwommen, wir waren beides jetzt nicht die überragenden Schwimmer, aber wir waren halt immer so mehr oder weniger gleich auf. Und dann war der letzte 50er. Und dann hat Toni auf seinem Schweizerdeutsch, ich musste dann immer so ein bisschen lachen, weil ich nur die Hälfte verstanden hat er dann erzählt, so, ihr werdet jetzt zum High. Fokus, wir haben jetzt längere Pause, ihr werdet jetzt zum High. Und dann habe ich so gedacht, hey, was ist denn hier jetzt los? Und ich habe Stefan hat mich angeguckt und Natascha hat schon einfach nur geradeaus gestiert. Und dann hat er halt mit diesem Schweizerdeutsch erzählt, dass jetzt ganz, ganz viel Blut im Wasser ist und wir riechen dieses Blut und wir riechen die Robben und diese Robben, die wollen wir jetzt holen und wir werden jetzt zum Hai, der ein absoluter Killer wird. Und, und bei Natascha wurde halt die Atmung immer tiefer, immer ruhiger und die hat so einen irren Blick auf gut Deutsch bekommen. Ich habe dann irgendwann gedacht, okay,
die ist zum Hai geworden.
Lass dich mal darauf ein. Die ist wirklich zum Hai geworden. Die ist tatsächlich Bestzeit geschwommen, also die ist schneller geschwommen als ihre besten. Der erste war mit Sicherheit nicht der schnellste war wahrscheinlich der dritte oder vierte 50er. Und was halt faszinierend war, ist, dass sie das erste Mal in dieser Serie ein oder zwei Sekunden vor mir angeschlagen hat. Also es war unglaublich, wir sind in die Wände gegangen und habe ich geguckt und dann war Natascha immer noch neben mir und habe gedacht, ey, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Und dann ist die halt wirklich vorbeigezogen. Also die hat es halt wirklich geschafft in dieser, die, wie gesagt, die letzte Pause war ein bisschen länger, da sind wir wahrscheinlich auf 1,30 abgegangen. In dieser Minute hat die es halt geschafft, wirklich zum Hai zu werden und ist die schnellste Zeit dieser 30x50 Serie geschwommen, das erste Mal ein, zwei Sekunden vor mir angeschlagen, Stefan auch abgehängt und die war danach so fertig, also die hat sich wirklich so ausbelastet, dass die erst mal anderthalb Minuten hechelnd und fast kotzend am Beckenrand war. So, und das ist ja letztendlich genau das Gleiche wie die Laura, die sich halt darauf konzentriert hat, den Ball zu spüren oder den Sand unter ihren Füßen zu spüren. Das ist halt einfach nur ein Tool, ja, wie du es halt schaffst, in irgendwie einen anderen Zustand zu gelangen, dich entweder zu fokussieren oder, wie es bei Natascha halt der Fall war, dann halt in ein Tier reinzuschlüpfen. Und das ist schon krass, was du da halt vom Kopf her alles erreichen kannst, wenn du dich halt drauf einlässt. Und entweder hast du es, glaube ich, gegeben, wie jetzt irgendwie ein Blumi. Ich meine, jeder hat dieses Bild vor Augen, wie er da auf dem letzten Kilometer in Tokio wegläuft. Der wollte das halt einfach mehr. Da haben wir, glaube ich, auch schon oft drüber geredet. Aber wenn du siehst, wie der im Ziel sich übergeben hat und wie der wirklich drüber gegangen ist, das hat ja auch Olaf Alexander mal gesagt, dass der halt einfach unfassbar drüber gehen kann. Das war ja in St. George genau das Gleiche, als er Weltmeister geworden ist.
Genau. Eins war das Gleiche. Und auch mit der Finishline, ne? Also genau. Auch da Tokio, der klatscht ja noch die Leute ab. Und dann ist so Finishline und der Shutter fällt runter.
Genau.
Er fällt auf die Knie und lässt sich das alles nochmal durch den Kopf gehen. Also das ist so Wahnsinn. Der kann sich dann auch so ausknipsen, ja. Wäre auch mal interessant zu wissen, ist das dann auch so mit mentalen Strategien zu
das wollte ich erklären grad sagen.
Oder liebt der halt genau dieses, was ich eben gesagt habe, dass der halt vielleicht da seinen Kick kriegt, indem er sich komplett ausbelastet einfach. Und liebt halt dieses komplett ans oder übers Limit hinausgehen. Ja, ist dann wahrscheinlich auch super individuell, ne? Ob du irgendwie Bilder brauchst oder dich in eine andere Welt versetzt oder ein Tier rein versetzt oder ob du einfach genau diese Situation liebst und da so von dir aus so tief reingehen kannst, weil du es entweder trainierst oder machst oder dich darauf programmiert hast halt einfach im Training. Was die Norweger ja auch viel machen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es mit Sicherheit bei solchen Leuten wie Blumfeld, Gustav Iden ja auch, wobei ich schon auch glaube, dass Blumi das nochmal so auf so ein anderes Niveau betreibt, also dass der wirklich nochmal tiefer gehen kann. Also das sieht man ja gefühlt auch immer im Training, wie der dann doch nochmal drüber geht. Und das ist vermutlich, steckt das dann einfach im Naturell drin. Aber, und so sind wir eigentlich drauf gekommen, du kannst es halt über eine Bewusstmachung oder halt auch über Training kannst du es wirklich auch erlernen. Und das ist ja etwas, was immer noch im Ausdauersport so ein bisschen verschrien ist, dieses mit Sportpsychologen zusammenzuarbeiten. Also in anderen Sportarten, im Hockey beispielsweise, der Mo Fürste, das ist ja so der bekannteste oder einer der bekanntesten deutschen Hockeyspieler, die sind ja auch in London Olympiasieger geworden, sind dann ja zur Berühmtheit erlangt, weil sie irgendwie die MS Deutschland, mit der sie zurückgefahren sind, auseinandergenommen haben bei der Party. Das ist ja dann auch so beim Hockey. Und bei den Hockeyspielern ist es zum Beispiel völlig normal, dass die schon von Beginn an mit Psychologen zusammenarbeiten. Da wurde im Ausdauersport überhaupt noch gar nicht drüber nachgedacht, dass du halt mit Sportpsychologen zusammenarbeitest. Und ich glaube, es ist immer noch so ein bisschen verschrien, weil das immer noch so dieses Manko ist, guck mal, der braucht einen Sportpsychologen oder die brauchen Sportpsychologen, was ich halt überhaupt gar nicht verstehen kann, weil natürlich, ich meine, das weiß jeder, dass die Rennen nachher im Kopf entschieden werden und dann daran zu arbeiten und auch mit einem Experten dran zu arbeiten, ich glaube, da hängt es dann ganz stark davon ab, an wen gelangst du, weil das ist natürlich ein hochsensibles Thema und du musst sehr, sehr viel von dir preisgeben und musst der Person 100% vertrauen. Ich glaube, da hängt dann auch wirklich ganz stark davon ab, an wen gelangst du. Ist das jemand, mit dem du gerne zusammenarbeitest oder der vielleicht nicht 100% auf deiner Wellenlänge ist? Und schon hat dieses Sportpsychologie-Thema einen Fadenbeigeschmack, wenn vielleicht einfach der Psychologe oder die Psychologe nicht die richtige war. Aber im Grunde genommen ist das natürlich ein Feld, was definitiv beackert werden muss, gerade auch im Hochleistungsbereich. Und es würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn die Norweger bei allem, was sie machen, da nicht auch, also irgendwelche Tools werden die haben. Ich weiß jetzt nicht, ob die mit einem bewussten Sportpsychologen an Bord haben. Kann ich mir auch gut vorstellen, aber die werden mit Sicherheit irgendwelche Tools haben, mit denen sie arbeiten werden und wo sie sich, also die werden sich schon bewusst sein, wie sie das machen, also wie sie auch dieses Quälen machen und wie sie es schaffen, ans Limit zu gehen. Und da bin ich felsenfest von überzeugt. Und ich meine, bei Frodo weiß man es ja auch, das ist ja auch so ein Typ, das ist ganz interessant bei dem Hotel Matze Podcast, wo er dann erzählt, auf welcher Ebene er mittlerweile beim Rollentraining, also da fokussiert er sich ja auf die Muskeln, die er ansteuern will. Und das ist ja auch so etwas, der fährt jetzt nicht einfach irgendwelche Intervalle und denkt, passen jetzt die Wattleistungen, denkt vielleicht noch drüber nach, passt meine Atmung und sitze ich gut auf dem Rad, sondern der fokussiert sich dann sogar auf die Muskeln, die er ansteuern will, um das Ganze noch zu verbessern. Das ist ja auch, geht ja auch alles in diese Bereiche hinein. Und ich glaube, dass halt schon die absolute Weltspitze, die sich dann halt nochmal, diese letzten 5%, dass die schon auch Tools im Kopf Natur gegeben haben, aber man kann halt unglaublich viel erlernen. Also das ist auch der Fakt. Also ich glaube, ich werde To-Do-Liste Annette zu kontaktieren, ob sie Lust hat, mal hier im Podcast dabei zu sein. Ich glaube, wir haben da jetzt ein Fass aufgemacht, da kommen wir nicht mehr raus, Nick.
Nee, definitiv nicht. Vor allem nicht mit unserem Halbwissen und mit meiner YouTube Academy hier.
Ja, aber so Halbwissen ist es, bei mir ist es Dreiviertelwissen. Ich bin kein Hex. Also ich habe mich da natürlich schon auch so ein bisschen reingefuchst. Klar, das gehört ja auch dazu. Also ein bisschen.
Da bist du ja aber auch gut drin, so, ne? Da, so diese, deinen Athleten nicht jetzt diese Tools an die Hand zu geben, diese krass psychologischen, aber halt die Leute zu triggern wie, ah komm, dann fahr halt los, ne? Also einmal die Dave Scott-Regel, so, das ist ja schon mal der simpelste Trick. Mach 10 Minuten, wenn es dann immer noch kacke und sich scheiße anfühlt und du überhaupt keinen Bock hast, dann hör halt auf. Meistens ist es ja damit schon getan, wenn es nur in der Birne ist, weil man mal einen Durchhänger hat. Und dann auch so dieses, also ich kann mich noch an ein, zwei Situationen erinnern, wo es ja auch so ist, wo ich denke, oh, heute läuft's gar nicht. Wo du dann auch sofort immer gesagt hast, ja komm, dreh um, fahr nach Hause, mach heute nichts mehr, verpfleg dich gut, iss gut und dann morgen geht's weiter. So, ne, nicht mit diesen, oh scheiße, was ist jetzt? Also du bist da keinmal in die Situation gegangen, hast gedacht so, oh ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, woran das denn gelegen hat oder sonst was, sondern ja, heute dann Abbruch, scheiß drauf, gucken uns an, morgen locker und ab übermorgen geht's weiter. So, ja, aber, dann wusstest du schon, ja, okay, ah geil,
aber natürlich ja? auch nicht bei jedem. Also auch, das ist auch etwas, gerade jetzt auch so im High-Performance-Bereich. Ich glaube, so bei den Altersklassenathleten, die jetzt auch, jetzt bewege ich mich natürlich auf dünnem Eis, aber die jetzt noch kein absolutes Weltklasseniveau haben, da habe ich natürlich so eine gewisse Autorität. Und wenn ich denen dann halt was sage und die wissen, ich bin in Bereichen, wo sie irgendwie gerne hinkommen würden, da bin ich natürlich eine Autorität. Und da funktioniert diese Motivationsschiene schon. Wenn die Athleten dann aber richtig gut sind und vom Papier her auch erfolgreicher sind, als ich es bin, dann funktioniert natürlich diese Motivationsschiene nur noch ganz bedingt, weil die natürlich schon mehr erreicht haben, als ich erreicht habe, im sportlichen Sinne. Und da ist dann diese Motivationsschiene nicht unbedingt tschakka-tschakka, du machst das jetzt mal richtig oder du fährst jetzt nach Hause, sondern da muss ich auch, oder habe, es war so ein Learning auch der letzten Jahre, da muss ich auch meine Ansprache teilweise verändern, weil ich bin ja schon einer, der per se immer an die Leistung des Athleten glaubt, also gerade auch wenn ich glaube schon, dass ich es beurteilen kann, was es braucht, um vorne mit dabei zu sein. Und wenn ich einen Athleten habe und sehe ihn im Training und sehe, was er kann, was er leistet, dann bin ich fest davon überzeugt, dass er es auch im Wettkampf kann. Und wenn das dann dazu reicht, um im Ironman auf dem Treppchen zu stehen und auf Hawaii unter die Top 10 zu kommen, dann verfolge ich das auch 100%. Und da glaube ich dann manchmal auch, glaube ich, mehr dran als der Athlet, die Athletin selber. Aber ich muss trotzdem dann auch in den Bereichen manchmal eine neutralere Ebene einnehmen. Also da merke ich selber, da muss ich mich dann selber so ein bisschen zurücknehmen und muss auch eine Einheit, mit der ich zum Beispiel sehr zufrieden bin, anders bewerten, weil das für den Athleten dann eine ganz normale Einheit ist. Also ich bin oftmals begeisterter von den Einheiten der Athleten und die Athleten sagen, das ist doch ganz normal, das muss ich ja machen, wenn ich da und dahin will. Weißt du, wenn ich halt im Ironman 300 Watt durchfahren will, dann muss ich natürlich auch im Training 3x 30 Minuten mit 300 Watt oder 310 Watt fahren. So, und ich bin dann sehr happy, weil wir den Schritt, also weil es geklappt hat. Der Athlet, die Athletin bewertet das dann ganz neutral und sagt, ja, aber da müssen wir ja hin. Und das ist für mich halt auch ein ganz interessantes Learning, dass du halt schon auch deine Ansprache dem Athleten anpassen musst. Also ich werde mich natürlich niemals, niemals verändern. Also ich werde niemals irgendwie ein unemotionaler und total neutraler Coach sein, der jetzt wissenschaftlich sich die Zahlen anguckt und sagt, ja, haben wir super abgearbeitet, Haken hinter die Einheit, wir fokussieren jetzt uns auf die nächste Einheit. Also, aber ich muss schon auch lernen, das dann anders zu formulieren. Nicht zu sagen, mega, tolle Einheit, weil, und das ist auch das Interessante, das teilweise auch den Athleten zu sehr unter Druck setzt fürs Rennen. Also wenn ich zum Beispiel davon überzeugt bin, dass der Athlet, die Athletin imstande sind, bei dem Wettkampf X aufs Treppchen zu kommen, weil die Trainingsleistungen entsprechend waren, und ich formuliere das auch vor dem Rennen, dann setzt das ja den Athleten, für mich ist es dann so gemeint, dass ich dem Athleten ein Selbstbewusstsein mitgeben will und dass das alles nur klappt, wenn eins zum anderen kommt, das ist ja ganz klar in diesem Sport, dafür ist er ja viel zu komplex. Aber ich glaube dann halt an den Athleten und glaube felsenfester, bin felsenfest davon überzeugt, dass er sie aufs Treppchen kommen kann und will eigentlich damit nur dem Athleten ein breites Kreuz schaffen. Bei ihr oder ihm kommt das aber so an, oh Mist, ich muss jetzt ja aufs Treppchen kommen, sonst ist der Trainer, sonst ist der Trainer enttäuscht.
Ja.
Und das ist schon etwas, wo ich dann teilweise auch denke, also gerade auch so bei jüngeren Athleten, die jetzt vielleicht gerade so am Hochkommen sind und die jetzt so die ersten Erfolge gefeiert haben und die noch so ein bisschen am Struggeln sind, schaffen sie das, schaffen sie es nicht, schaffen sie es wirklich aufs Treppchen zu kommen, ist es dann schon manchmal ein bisschen besser, habe ich zumindest das Gefühl, mich so ein bisschen mehr zurückzunehmen und die Formulierung anders zu formulieren oder das Wording anders zu formulieren, damit sie gestärkt sind, aber nicht unter Druck gesetzt sind von mir. So, das ist also.
Ja, spannend. Ich kann ja nur aus meiner Erfahrung einfach so, wie es da in der Zusammenarbeit war. Und logisch, klar, das ist ja bei mir, war ja klar, es geht nicht darum, irgendwie rot zu gewinnen oder aus Treppchen oder sonst was, sondern es ging einfach nur darum, eine geile Zeit zu machen und so viel Training, ein gutes Training reinzubekommen, wie möglich ist. Und das ist natürlich dann sofort wieder eine komplett andere Ebene, wenn du schon irgendwie erfolgreiche, gute Athleten hast, die auch schon viel oder schon mal irgendwo waren und so ein Ding abgeschossen oder gewonnen haben und wissen, was sie dafür getan haben, anstatt so einem Hi-Ho-Pi wie mich, der jetzt sagt, so ja, ich trainiere jetzt das erste Mal in meinem Leben über ein Dreivierteljahr vernünftig und bin damit an meinem Limit, das so durchzuziehen. Da musst du natürlich da auch komplett anders rangehen und die Leute anders motivieren, je nach Typ, Athletentyp und Gegebenheit irgendwie auch. Super, super spannendes Thema. Was wir sicherlich nochmal in der einen oder anderen Folge dann tiefer beleuchten können, mit noch Experten damit dabei, aber ich werde jetzt erstmal für mich versuchen, hier meine Dopaminausschüttung wieder auf den Sport zu lenken. Weg von Zielen, hin aufs Tun. So, das ist jetzt mein Weg, den ich versuche zu gehen und zu schauen, ob ich das so hinkriege oder ob ich doch am Ende irgendwo mich für irgendwas anmelden muss, um den Kick zu haben, dann doch wieder jeden Tag oder jeden zweiten Tag wenigstens die Sportschuhe zu schnüren.
Ja, schönes Schlusswort, oder? Würde ich sagen.
Ja, finde ich auch.
Also war cooler Switch.
Alles gesagt, wir haben uns auf dünnem Eis bewegt, wir haben die Wettkämpfe besprochen, die am Wochenende waren, wir haben kurz über Israel gesprochen, dazu dann sicherlich nächste Woche nochmal ein bisschen mehr, wenn dann hoffentlich ein deutscher Athlet oder Athletin oder wie ich gesagt habe, im besten Fall beides passiert und da jemand ganz vorne steht oder zumindest auf dem Treppchen, das wäre schön.
Das wäre cool.
Die Hawaii-Quali schon mal in der Tasche. Und dann hören wir uns nächste Woche in alter Frische wieder, würde ich sagen.
Ja, super gutes Ding und viel Spaß euch heute beim Podcast hören und beim Tracken des Ironman Israel. Ist ja Freitag.
Oh, stimmt. Ja? Eigentlich geht das ja parallel.
Friday Race. Ja, dann bist du unter Druck, dann muss das Ding um 5 Uhr hochgeladen werden, weil ich habe gesehen, Startzeit ist 5 Uhr. Also ist natürlich
5 Uhr.
Ist natürlich ganz cool, kann man Podcast hören und zwischendurch immer den Ironman Tracker hochfahren. Pressure und Unique.
Oh, mal gucken, ob ich das schaffe. Ich gebe alles. Wir haben ja jetzt Donnerstag. Wir nehmen ja mal einen Tag vorher auf. Dann muss ich jetzt schnell bearbeiten und alles fertig machen heute.
Genau.
Damit es morgen, also 5 Uhr ist schon sehr früh.
Early Bird. Aber kannst du danach gleich laufen gehen? Obwohl, nee, 8 ist auch gut. 8 ist auch gut, weil Radfahren ist ja eh immer so ein bisschen langweilig. Hängt ein bisschen von den Zeitmatten ab, aber 180 Kilometer sind dann ja doch schon 4 Stunden. Dann machst du es dann in der Zeit, das passt.
Ja, wenn du dann mitten im Radfahren kommst, dann kann man die zweite Hälfte mit dem Podcast verfolgen.
Mega gut, in diesem Sinne. Viel Spaß dabei.
Ja, dir auch. Viel Spaß beim Gucken. Ah ne, verfolgen, tracken. Gucken geht ja gar nicht. Ich bin schon wieder zu weit. Mist.
Du bist schon wieder im Content-Creation.
Dann.
Zack, bumm.
So ist es.
Chuck Boom, Deckel zu, bis nächste Woche. Tschüss.
Schönes Wochenende.